Ja, gespannt bin ich auch. Begrüßt habe ich euch schon. Oh, vielen Dank dir, Carmen. Du denkst mehr mit als ich. Super. Deswegen sind wir auch Teams hier. Und das passt auch perfekt schon zur Themenreihe. Und zwar, wir haben diese Themenreihe jetzt schon, weiß gar nicht wie lang, also schon ziemlich lang. Und wir haben uns viele Gedanken auch im Vorfeld gemacht über dieses Thema, weil wir Menschen Beziehungsmenschen sind. Wir sind nicht einfach nur Menschen, sondern wir sind, das steckt ja auch schon in dem Wort Menschen, Plural. Wir sind Menschen, die in Beziehung miteinander leben. Bei manchen Beziehungen ist es so, die willst du vielleicht nicht, hast du trotzdem, dein Chef zum Beispiel oder so. Vielleicht versteht ihr euch auch gut, weiß ich nicht. Und bei anderen Leuten, bei Freunden und Familie ist es nicht immer, aber doch häufig so, dass man sagt, wir brauchen einander, es ist gut, dass wir einander haben. Deswegen, das Thema Beziehung, das zieht sich durch das Leben von jedem von uns. Ausnahmslos. Da kommen wir nicht drum rum. Und deswegen hat es auch diese Tiefe. Und wir haben so verschiedene Themen, die wir aufschlüsseln wollen. Ich habe mal die Predigt vom Steven vor 2 Wochen nochmal angehört. Und ich fand diese Frage ganz am Anfang, ich weiß nicht, ob du dabei warst oder ob du die gesehen hast, aber die Frage ganz am Anfang, die er gestellt hat, fand ich richtig, richtig gut. Und die möchte ich jetzt auch stellen. Also das habe ich geklaut vom Steven. Ich hoffe, das ist okay. Und zwar, er hat gefragt, hat sich etwas im Leben von euch oder im Leben von den Menschen, mit denen du in Beziehung stehst, verändert über diese Themenreihe hinweg? Über das, was du von Gott gelernt hast, was du mitgenommen hast? Wenn du jetzt denkst, nein, irgendwie nicht, dann kann das natürlich unterschiedliche Gründe haben. Es kann sein, dass du heute zum allerersten Mal da bist. Dann kannst du gar nichts dafür, dann hast du noch gar nichts mitbekommen. Dann ermutige ich dich, schau dir gerne die Predigten mal an, auch die verschiedenen Themen. Vielleicht liegt es ja aber auch einfach an unseren Predigten, keine Ahnung, weiß ich nicht, da müssen wir noch ein bisschen dran schrauben oder so. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass du dir diese Frage noch gar nicht gestellt hast, will ich überhaupt Veränderung? Und das war die Frage, die ich mir da, als ich das gehört habe, erstmal so gestellt habe, darüber habe ich erstmal so, also die Predigten hören, cool, alles gut, selber auch halten, okay. Aber jetzt mal konkret, in den Beziehungen, wie können sich denn da was verändern? Will ich überhaupt Veränderung? Will ich, dass Gott da in meinem Herzen was verändert? Willst du das? Wenn du das nicht willst, dann ist klar, was das Ergebnis ist. Aber wenn du das willst und Gott lädt uns dazu ein, dann glaube ich, dass es wirklich auch in die Realität kommt. Und wir glauben, dass es nicht einfach nur ein Glaube ist, der da irgendwo rumschwirrt, sondern dass es tatsächlich real ist, was wir in der Bibel lesen, dass es einen Gott gibt und dass er zu uns auch spricht. Das Thema von heute, ich habe es einfach mal fett draufgeschrieben, Konflikte. Wow, okay. Konflikte. Vielleicht bist du jetzt in so einem Konflikt mit dir selber, dass du denkst, warum bin ich überhaupt heute Morgen hierher gekommen? Das Thema, oh je, das in der Predigt, keine Ahnung, wie kann man denn jetzt darüber sprechen? Vielleicht auch letzte Woche schon, da ging es ja irgendwie um Trennung und so, wow, okay, gibt es da was Positives? Keine Ahnung. Konflikte. Ich glaube, und ja, als wir das vorbereitet haben, da haben wir gemerkt, tatsächlich Konflikte, die sind super präsent. Es gibt mega, mega viele Konflikte. Und ich habe mir überlegt, ich frage jetzt euch einfach mal, also voll ehrlich, keine Ahnung, wie es jetzt ausgeht, so, aber wer von euch hatte dieses Jahr denn schon mal einen Konflikt? Der darf gerne mal die Hand heben. Okay, das sind einige, ja. Okay, ich frage jetzt noch eine Frage. Bei wem waren es mehr als ein Konflikt? Das sind echt viele. Bei wem waren es mehr als 5? Das ist letzte Frage jetzt. Mehr als 5 Konflikte. Oh, ihr seid ehrlich, ey, super, cool. Vielen Dank euch. Seht ihr, es trifft schon irgendwie zu, ne? Also, wow. Dort, wo Menschen sind, da sind Konflikte. Warum das so ist, das schauen wir uns gleich mal an. Man könnte nämlich die Frage stellen, was genau sind Konflikte eigentlich? Und ich glaube, das müssen wir klären, um zu wissen, über was wir sprechen. Konflikte, das kann auch sein, dass man jetzt denkt, okay, das geht um Kriege, um Politik oder irgendwas. Darum geht es nicht. Wir verwenden diesen Begriff heute mal für die zwischenmenschlichen Konflikte. Darum geht es heute. Und wenn wir über Konflikte sprechen, dann gibt es genau drei Faktoren, die ganz wichtig sind. Und die möchte ich euch jetzt gerne mal vorstellen. Mir hat es geholfen, ein bisschen zu verstehen, warum vielleicht mancher Konflikt so ist. Und mir auch ja, so ein bisschen geholfen, darüber nachzudenken, wie kann ich dafür beten und wie kann ich das auch konkret angehen. Das Erste, das sind Ziele und Interessen. Ziele und Interessen, die da habe ich jetzt einfach mal den Kopf dahin gemacht, also dieses Smiley, der Kopf. Ziele und Interessen, da geht es um die Frage, was macht ein Konflikt aus? Unterschiedliche Interessen und Ziele, die führen zu einem Konflikt. Ein Beispiel, vielleicht kennt ihr das, wir waren im Juni im Urlaub und Urlaubsplanung ist bei uns immer so ein Ding, weil wir haben viele Gemeinsamkeiten, Wenke und ich. Zum Beispiel, okay, wenn ihr Wenke jetzt kennt, dann ist es lustig, wenn nicht, dann nicht, gleiches Körpergewicht und so. Wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten, tatsächlich, wirklich, aber bei Urlaub, da ist es ungefähr so wie im Körpergewicht, da sind wir ganz anders. Und zwar ist für sie der Urlaub, der perfekte Urlaub, ein Urlaub am Pool. Wer von euch mag Urlaub am Pool? Komm, Hände hoch, ihr dürft euch trauen, jawohl, ja, da winkt sogar jemand, yes, sehr gut. Okay, das ist für mich der absolute Horror. Ich kriege da richtig hohl. Also Urlaub am Pool ist für mich das Schlimmste mit Abstand, was du mir antun kannst, weil, nee, geht einfach nicht. Also da an der, nee, also warum soll ich da am Pool liegen und dann ins Wasser reingehen? Also, und wir haben Urlaub tatsächlich am Pool auch gemacht in Ägypten. Wir haben ein bisschen Geld geerbt und haben gesagt, ach komm, jetzt kommen wir mal auf die Kacke. Und sind dann einfach mal nach Ägypten gegangen und haben das ausprobiert. Nee, und wenn ich einmal im Pool war, habe ich gesagt, okay, das reicht mir. Und denke, ja, das können wir ja nochmal gehen. Hä, warum? Also, ganz nicht null meine Welt. Für mich ist Urlaub, wenn ich mit dem Rucksack durch Kanada mit dem Fahrrad fahre, ohne Schlafsack. Das ist für mich, boah, da komme ich nach Hause und denke mir, yes. Witzigerweise, als ich das Video gesehen habe vom Julian, in diese Stadt, in die er geht, da bin ich zufällig tatsächlich mit dem Fahrrad von Toronto aus durchgefahren, also durch die Stadt, ich kenne die, sieht super schön aus dort, das ist eine tolle Gegend, können wir mal Besuch machen dort. Das ist für mich Urlaub, einfach mal Action, Herausforderungen und das ist gar nicht das, was Wenke will oder interessiert oder was ihr Ziel für den Urlaub ist. Jetzt merken wir, das ist ganz alltäglich, das ist jetzt kein hohes Ziel oder irgendwie, keine Ahnung, aber genau darum geht es. Und so entstehen ganz immer wieder Konflikte, weil wir unterschiedliche Interessen haben, weil wir unterschiedliche Ziele haben. Für den einen ist es wichtig, besonders viel Ordnung zu haben und für den anderen ist es nicht so wichtig und er denkt sich, ja, ich nehme lieber die Zeit, die ich jetzt eigentlich fürs Aufräumen verwende und weiß ich nicht, wir gehen spazieren oder so. Und dadurch, dass wir so unterschiedlich sind, dadurch entstehen Konflikte. Und das ist voll normal und ist auch wichtig zu wissen. Da, wo Menschen sind, und manchmal reicht auch nur eine Person, und zwar du selbst. Du kannst übrigens auch einen Konflikt mit dir selber haben. Das ist auch spannend, genau. Was da für Ziele, weiß ich nicht. Aber das ist voll normal. Der zweite Punkt, der zum Konflikt immer dazugehört, ist das Verhalten. Also wie gehe ich mit meinen Zielen und Interessen jetzt um? Ich habe jetzt die Vorstellung, okay, wir machen Urlaub, wir machen jetzt eine Fahrradtour. Okay, wir müssen ja nicht jetzt hier durch Kanada und so, ist auch vielleicht schwierig mit Kleinkind, aber wir machen jetzt einfach eine Fahrradtour, wir planen nicht und wir fahren einfach mal los, gucken. Und ich sage einfach, hey, Wenke, wir machen das jetzt. Ist egal, ist mir egal, was du willst. Das wäre ein Umgang mit den Zielen. Also wenn ich versuche, hier gewaltsam jemanden davon zu überzeugen. Jeder, der Wenke kennt, der weiß, ich habe keine Chance, sie kann Karate. Von daher müsst ihr euch eher Sorgen um mich machen als um sie. Interessenkonflikte sind da, sind sehr häufig, eigentlich ja, fast überall irgendwo da. Und die Frage ist, wie verhalten wir uns? Und deswegen habe ich die Hand mal dahin gemacht. Also Kopf, jetzt haben wir die Hand. Und dieses Bild, das kann uns vielleicht helfen, etwas zu dem Verhalten auch zu verstehen. Weil Verhalten, das, was wir tun, wie wir mit unseren Zielen und Interessen umgehen, das ist das Einzige, was wir sehen können an einem Konflikt. Wir können ja nicht in den Kopf von dem anderen reinschauen. Ja? Und zu dem Herz kommen wir gleich noch. Aber an dem Verhalten, da können wir was sehen. Und jeder, der das so ein bisschen kennt, der versteht sofort, was da los ist. Der Hund, der will spielen und wedelt so mit seinem Schwanz. Und die Katze kriegt richtig Angst und denkt, Panik! Warum? Kommunikation. Ha. Für die Katze bedeutet das, dieses Signal mit dem Schwanz zu wählen, irgendwie aggressiv oder keine Ahnung, auf bedrohlich, Gefahr. Und der Hund, der will einfach nur spielen. Und das ist wichtig zu verstehen, dass wenn wir Konflikte haben und es auch innerhalb der Gemeinde oder auch zu Hause in der Familie, dass wir den anderen vielleicht nicht immer sein Verhalten verstehen und auch falsche Rückschlüsse ziehen. Was ist da das Beste, was wir tun können? Ja, Fragen stellen. Fragen. Und das ist schon mal ein Punkt für die Praxis so, aber wir sind ja noch nicht durch, es geht noch weiter. Und zwar, da fehlt die 3, ihr müsst euch jetzt einfach eine 3 denken, ja? Macht die Augen zu, denkt, ah, das ist eine 3. Haltung, der dritte Punkt, Haltung, Einstellung. Das ist das Herz. Und auch das spielt immer eine Rolle beim Konflikt. Das ist vielleicht die tiefgreifendste Komponente von Konflikten. Meine Haltung, meine Herzenseinstellung. Wichtig für Konflikte, dafür kann man nichts, dass sie da sind, dass man unterschiedliche Interessen hat und so weiter. Aber die Haltung, die ist entscheidend. Die zeigt nämlich, die ist wie so der Motor, der auch zeigt, wie du damit umgehst. Also kann man zusammenfassend sagen, Ziele und Interessen, Verhalten und Haltung spielen immer eine Rolle, wenn es um Konflikte geht. Und das ist allein schon mal gut, noch nicht, absolut nicht fertig, aber es ist schon mal gut zu wissen, so ein bisschen, was dass Konflikte daraus bestehen. Das Verständnis kann schon mal helfen, darüber nachzudenken. Vielleicht hast du einen Konflikt gerade vor Augen oder steckst gerade irgendwo da mittendrin. Jetzt wollen wir uns nochmal die konkrete Frage stellen, was sagt Gott über Konflikte? Und ganz konkret in dieser Bibelstelle, die wir jetzt auch schon gehört haben und jetzt nochmal genauer angucken, da geht es um Konflikte innerhalb von einer Gemeinde, von Christen. Man mag es kaum glauben, aber Christen haben untereinander auch Konflikte. Hättet ihr das gedacht? Wow. Bibeltext, Vers 1, Philipper 2, Vers 1. Da steht, nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Hier spricht Paulus die Ziele und Interessen an. Also ihr seht hier, euch ist wichtig. Ja? Das kommt jetzt zweimal vor. Im Griechischen steht das sogar diese Form dreimal mit drin. Das, was ihnen wichtig ist, das, was sie wollen, was ihr Interesse ist, was ihr Ziel ist. Und das ist mega gut. Also das ist, wow. Ermutigung im Namen von Christus, in Liebe zu trösten. Warum trösten? Weil sie in Verfolgung leben. Weil sie für ihren Glauben verfolgt werden. Und das kann man gerade in dem ersten Kapitel, eigentlich ein, zwei Verse vorher erklärt er das, dass sie in Bedrängnis leben. Und ich glaube, gerade deshalb, in diesem Kontext, ist es umso wichtiger, dass wenn eine Bedrohung von außen da ist, wenn von außen schon Druck da ist und dann Konflikte innerhalb von der Gemeinde wären, wow, das geht gar nicht. Und das kann uns schon mal helfen zu verstehen als Gemeinde, wenn wir ja diesen Druck von außen nicht haben, dann ist es vielleicht manchmal in der Gemeinde Konflikte zu leben und zu haben, weil man denkt, ja, wir müssen ja eh nicht so richtig zusammenhalten, weil warum? Das ist mir so klar geworden, aber diese Gemeinde, die hatte gar keine andere Möglichkeit. Die mussten zusammenhalten und das war ganz arg wichtig. Aber nicht nur wegen dem Druck von außen, sondern eigentlich, weil das Gottes Wunsch ist. Und das Dritte ist, die Gemeinschaft zu haben durch den Heiligen Geist. Also Kinder Gottes zu sein, den Geist von Gott bekommen zu haben, Kind Gottes zu sein, jetzt in dieser Familie zu leben, Gemeindefamilie leben. Und das sollen sie trotzdem weiter tun, auch wenn sie herausgefordert sind. Und es geht noch weiter. Und zwar sagt Paulus: Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Hier spricht Paulus über die Hand, über das, was sie tun können, über was sie tun sollen. Die Ziele stimmen schon mal und die hat er nochmal fest hier, das ist gut, macht es weiter richtig schön. Hier geht es um das Verhalten. Haltet entschlossen zusammen, lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Und der letzte Teil, da geht es um die Haltung. Und das schauen wir uns ein bisschen genauer an. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Hier spricht Paulus nochmal ganz klar, und das ist der größte Teil von dieser Stelle, über die Haltung, über die Einstellung der Christen. Hier sagt er die Worte Rechthaberei und Überheblichkeit. Das war in dem Gemeindekontext wahrscheinlich so, dass die Leute alle recht aus einer ähnlichen Gesellschaftsschicht kamen und versucht haben, durch ihren Dienst in der Gemeinde, im Gottesdienst, wo auch immer, so ein bisschen ja, eine höhere Stellung zu bekommen, weil sie das damals von ihrer Kultur her kannten. Und dann ist es klar, okay, jetzt habe ich das und das gemacht und so weiter, wow, ich bin jetzt vielleicht ein Ticken heiliger als du, ein Ticken besser als du. Und das kann dazu führen, dass man denkt, jetzt habe ich das Recht, dir zu sagen, wie du zu leben hast, jetzt bin ich ein besserer Christ, was auch immer, Rechthaberei und Überheblichkeit. Und das hat auch was natürlich mit dem Thema Macht zu tun. Das sollen sie nicht tun, aber Paulus sagt auch, was sie tun. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Wow. Also eigentlich eine Erniedrigung von sich selber. Und ich glaube, der größte Feind, um Konflikte zu lösen, ist Stolz. Denk mal über Konflikte nach, die du hattest. Und dann denk mal drüber nach, warum sie sich vielleicht nicht gelöst haben oder wenn sie sich lösen konnten, woran das vielleicht lag. Und ich merke bei mir persönlich, am schwersten fällt es mir, dann ehrlich zu sein, zu sagen, ja, ich habe es verbockt oder ich bin auch vielleicht zu stolz, um dem anderen zu vergeben, weil ich dann eine Schwäche zeigen würde. Also Stolz ist das Überheben über den anderen und ich glaube, das ist die Number One. Und ich finde auch das Schwierigste bei Konflikten und das ist vielleicht auch das, wo wir am meisten lernen müssen tatsächlich, dass Konflikte sich lösen. Und das bekommen wir hin, indem wir den anderen höher als uns selbst achten. Das liest sich schnell, aber das ist ein weiter Weg. Jeder soll auf das Wohl der anderen bedacht sein. Das kann ich aber nur, wenn ich auch weiß, was der andere braucht, was der andere will. Und hier kommt wieder das Stichwort Fragen mit rein. Ähnlich wie mit dem Hund und der Katze, die sich nicht verstehen. Ja, genauso ist es auch überall, dass wir, ihr dürft gern lachen, alles gut. Genauso ist es überall, dass wir uns auch kennenlernen müssen, dass wir Gemeindefamilie sind. Deswegen haben wir auch Kleingruppen zum Beispiel, um uns kennenzulernen, um Herausforderungen. Wie häufig passiert das, dass man merkt, der hat die gleichen Herausforderungen wie ich ja auch. Ich bin da gar nicht der Einzige, der damit zu kämpfen hat. Und dann kann man auf das Wohl des anderen bedacht sein und nicht nur auf das eigene Wohl. Und dann ganz am Ende, da kommt das Wort Haltung zweimal vor hier. Das ist die Haltung, ne, die den Umgang prägen soll und die Haltung, die hat uns Jesus vorgelebt. Er ist das Vorbild für die richtige Herzenshaltung. Und jetzt ist es wichtig, den Text, der direkt danach kommt, da spricht nämlich Paulus genau davon, wie Jesus das denn vorgelebt hat. er, also Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Wow. Also so hier über diesen Vers 5 bis Vers 8, da merkt man so richtig so diese Stufenweise, da geht es immer tiefer runter. So Jesus da oben, Gott gleich, absolut die meiste Macht überhaupt und dann irgendwann ist er unter der Erde. Das hat er gemacht für uns. Das hat er uns gezeigt, so hat er uns das vorgelebt. Macht zu haben, Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu haben, aber auch Macht zu haben, das ist manchmal auch eine ganz große Herausforderung und das kann einen verleiten, Entscheidungen zu treffen oder andere in einem anderen Licht zu sehen, so ah, du bist da weiter unten, weil ich habe mehr Macht. Und Jesus hat es direkt umgekehrt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist, wow, Jesus ist ganz weit gesunken und das wirst du in der Welt nirgendwo erleben, dass jemand so lebt. Von Jesus lernen wir das aber und wir dürfen wissen, dass es der richtige Weg ist. Das Wort Unterstellung, das führt häufig zu Konflikten, aber so einfach, um das vielleicht mitzunehmen, weil es einfach ist, wenn man es ein bisschen anders betont, und zwar Unterstellung, und zwar Demut, das kann oder wird Konflikte lösen. Was bedeutet das konkret? In dem Text, da ging es darum, was Jesus für uns getan hat, und das ist die frohe Botschaft. Vielleicht sagst du jetzt, ja, kenne ich schon, Jonathan, frohe Botschaft, alles klar, abgehakt. Luther hat gesagt, mein Lieblingszitat, wir brauchen jeden Tag das Evangelium, weil wir es jeden Tag vergessen. Punkt. Doppelpunkt. Und jetzt geht's los. Nein, Evangelium bedeutet, und das hatten wir vor einigen Wochen schon, macht nichts, wenn du es nicht mitbekommen hast, Gnade und Wahrheit. Jesus ist in Gnade und Wahrheit auf die Erde gekommen. Das war dieser Weg von ganz da oben nach ganz unten. Das ist die frohe Botschaft. Wäre Jesus nur in Wahrheit gekommen, hätte er uns aufgezeigt, dass alles falsch läuft, dass wir, wenn wir ehrlich sind, dann doch nicht so gut sind und nicht so gut dastehen vor ihm. Nur in Wahrheit funktioniert es nicht. Gott hat mit uns nicht nur in Wahrheit kommuniziert. Jesus ist das Wort Gottes, ja, es ist die Kommunikation zwischen Gott und uns, sondern auch in Gnade. Und das ist der einzige Grund, warum das eine frohe Botschaft ist. Also ich zumindest bin sehr froh um die Gnade. In Gnade und Wahrheit. Paulus, der hat einen konkreten Konflikt vor Augen. Und dann kommen wir mal so richtig in die Praxis. Und zwar zwei Kapitel weiter, da steht, ich ermahne Evodia und ich ermahne Syntyche, klasse Name, ihre Unstimmigkeiten beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Sie gehören ja beide dem Herrn. Und dich, meinen treuen Weggefährten, bitte ich, ihnen dabei zu helfen. Spricht er zu einem Freund von ihm und setzt ihn da ein als ein Moderator, als ein Mittelmann, der ihnen hilft, den Konflikt zu lösen. Das kann wirklich manchmal auch helfen, auf jemanden Drittes zuzugehen. Und was ich hier spannend finde, ist genau das, dass er sagt, auf das gemeinsame Ziel, die gemeinsame Interesse, darauf auszurichten. Die Unstimmigkeiten beizulegen, ist das Verhalten, das Ziel, das gemeinsame Ziel, Jesus Christus. Und wir erfahren ein paar Verse drunter, dass sie gemeinsam im selben Auftrag unterwegs waren, Missionsarbeit gemacht haben, Menschen vom Evangelium erzählt haben. Und dann sagt er die Herzenshaltung, sie gehören ja beide dem Herrn. Sie haben beide Gnade und Wahrheit erlebt. Für mich ist es zu dem zentralen Punkt geworden, als ich verstanden habe, was es in der Praxis tatsächlich bedeutet. Konflikte entstehen überall. Du wirst auch immer wieder Konflikte haben. Was heißt jetzt, so wie Jesus mit uns umgegangen ist, mit anderen Menschen umzugehen, mit anderen Christen umzugehen? Meine Frau Wenke und ich, wir haben, bevor wir geheiratet haben, darüber gesprochen, okay, was ist so, also wie wollen wir miteinander umgehen, ja? Also nicht schlagen und so, ne? Nein, das macht man in der Jungschar vielleicht, dann sagt ja, wir schlagen nicht, ne? Keine bösen Wörter, sonst hier 50 Cent. Wir haben gesagt, wir wollen beide so umgehen, wie Jesus das mit uns gemacht hat. Das heißt, zum einen ist es dran, mal ehrlich zu sein und die Wahrheit auszusprechen, auch anzusprechen, auch zu sagen, hey, das entweder so geht es mir gerade, sich selbst zu offenbaren oder nach der Wahrheit zu fragen, hey, guck mal, du hast da was gemacht und ich weiß nicht, warum hast du das eigentlich gemacht? Ich fühle mich verletzt. Die Wahrheit hineinzubringen, aber dann, und da werdet mir gerade die Ehepaare zustimmen, es gibt immer wieder Momente, wo man enttäuscht ist von dem anderen oder man den Partner enttäuscht und dadurch entsteht ein Konflikt. Und wisst ihr, was das Dümmste ist an dem Ganzen? Manchmal hat der Ehepartner sogar recht. Das ist ja richtig doof, oder? Und da denkt man sich, Mist, ich habe es wirklich verbockt. Das kann was ganz Banales sein, was ganz Kleines, aber das kann auch wirklich bis in die tiefsten, ernsten Themen gehen. Also wo wirklich Kacke am Dampfen ist. Manchmal sind es Kleinigkeiten, manchmal ist es aber auch was ganz Krasses. Und ich rede jetzt nicht nur von Ehepaaren, sondern auch innerhalb der Gemeinde, wo man mit seinen Geschwistern vielleicht auch in einem Konflikt steht. Und das Schwerste ist es dann, Gnade walten zu lassen. Wow, das verlangt viel ab. Und ehrlich gesagt, ist es manchmal gar nicht möglich. Und es braucht einen Weg, um dahin zu kommen. Aber, und das ist mir auch als Jugendpastor, auch mit Mitarbeitern wichtig, einen Umgang zu haben, in dem man nicht sagt, alles och, ist egal, ja, sondern wo wir ehrlich sind, wo ich auch sage, ich bin ganz ehrlich, auch wenn es gerade wehtut, ich habe es verbockt. Ich habe gesagt, ich mache das und ich habe es nicht geschafft. Man mag es kaum glauben, aber das kam durchaus vor. Nein, das ist wirklich so. Und wenn ich dann auf der anderen Seite, ich erwarte jetzt nicht, dass jemand gnädig ist, kann ich nicht erwarten, sonst wäre es keine Gnade. Aber wenn ich erlebe, dass jemand sagt, hey, okay, lass uns dran arbeiten, lass uns da weitergehen, dann merke ich, wir sind auf einem guten Weg. Wenn ich nur Wahrheit erlebe, wenn ich nur Wahrheit selber lebe auch und sage, ey, das muss aber so laufen und so und so und so, wow, die Stimmung ist kaputt. Dann ist das, was wir vorhin als Auftrag gehört haben, ganz weit entfernt, dass Liebe unser Markenzeichen ist. Eine Geschichte zum Abschluss. Ich hatte vor 2 Jahren einen Konflikt mit meinem Bruder und wir waren beide bei meinen Eltern zu Hause und mein Bruder ist ein bisschen älter und wir hatten so ein bisschen gesprochen, das war morgens früh. Und plötzlich sagt er zu mir, du Jonathan, ich bin mega enttäuscht von dir. Ich sage, hä, was ist los? Es ist 7 Uhr morgens, wir sind gerade aufgestanden, was ist denn los? Ja, ich war ja bei euch da vor ein paar Monaten und als ich eure Wohnung gesehen habe, wie unaufgeräumt es ist, also brutal. Also, dass ihr das nicht hinkriegt. Aber er hat es auch mit einer Ernsthaftigkeit gesagt, also nicht so mit Spaß, das machen wir auch oft, aber mit so einer Ernsthaftigkeit und bäm, war ich verletzt in dem Moment. Aber sowas von. Also, weil ich es ehrlicherweise nicht geschafft habe, noch vorher aufzuräumen, bevor meine Familie kommt. Warum das so ist, ist egal. Also, wir waren gerade mit Erna, die war ganz frisch auf der Welt und so weiter, aber es ist jetzt egal. Aber in dem Moment war ich einfach extrem verletzt. Und er hat es gemerkt. Und dann hat er weitergebohrt. Und wow, hat es mich auf die Palme gebracht. Also, wuff! Ja, da ist bei mir hier das Adrenalin hochgeschossen und dann habe ich getan, was ich gelernt habe und da habe ich gesagt, Samuel, das verletzt mich. Das tut mir gerade richtig weh, weil das ist mir voll wichtig und ich wünsche mir das, aber ich habe es nicht geschafft. Und wie das manchmal bei Brüdern so ist, hat er weitergemacht. Und ich bin ein sehr friedlicher Mensch, würde ich an dieser Stelle sagen. Und ich habe ihm nicht eine reingehauen. Ich hätte es im Nachhinein manchmal gerne getan, heute nicht, also nicht mehr. Ich habe ihn dann an den Schultern gepackt und habe ihn so wachgerüttelt und gesagt, Samuel, das tut mir echt weh. Und das hat ihn so schockiert, dass ich jetzt quasi zu ihm gehe und ihn dann so wachrüttel, dass die Situation, also dann ist er, also wir haben uns noch nicht geprügelt oder so, keine Sorge, aber dann sind wir im Streit auseinandergegangen, in einem Konflikt und wir haben lange Zeit nicht mehr zueinander gefunden. Und ich habe es einfach nicht geschafft, ihn anzurufen oder auf den Familienfeiern bin ich extra nicht hin und dann ist er nicht hin und wir wollten uns einfach nicht sehen. Irgendwann, anderthalb Jahre später, nach vielen Gebeten und auch mit der Familie drüber sprechen, da hatte ich so den Eindruck, okay, jetzt rufe ich ihn einfach mal an. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung, und dann habe ich einfach das Handy genommen und nicht viel drüber nachgedacht und habe ihn einfach angerufen. Und dann haben wir gesprochen und dann sind wir tatsächlich, weil er gläubig ist und ich gläubig bin, zu dem Punkt gekommen, weißt du, wir haben doch Jesus beide nötig, oder? Also wir brauchen beide die Gnade. Und dann haben wir über Wahrheit, also über die Punkte gesprochen, die uns verletzt haben, über das, was eigentlich richtig gewesen wäre. Und dann konnten wir miteinander beten und konnten das vor Gott bringen. Und da habe ich gemerkt, was für ein Schatz das ist, was für ein Privileg das ist, an diesen Jesus zu glauben, auf ihn zu blicken und als Vorbild zu haben. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir diesen Weg gehen, uns darauf einlassen, dass wir dann tatsächlich diesen Auftrag leben und Liebe unser Markenzeichen ist. Ich bete noch. Jesus, du weißt, wo wir gerade, ob in der Gemeinde oder nach außen, in der Familie, Konflikte haben, die uns wirklich ja, wie so Würmer durchbohren. Wo wir vielleicht innerlich auch Spannungen spüren und merken, boah, das fordert mich zu krass heraus, das schaffe ich nicht. Ich möchte dich bitten, dass vielleicht heute Morgen was dabei war aus deinem Wort, dass wir du es vorgelebt hast, dass wir erleben dürfen, dass du uns diese Freiheit schenkst. Diese Gemeinschaft des Heiligen Geistes, das, was wir bei den Philippern als Ziel gesehen haben, dass wir das hier genauso erleben, dass wir uns ausrichten, aufeinander zugehen und dass wir auf der Grundlage des Evangeliums deiner frohen Botschaft leben. Da, wo uns das schwerfällt, da bitte ich dich um Gnade, um Vergebung. Und ich möchte dich bitten, dass du uns das schenkst, dass du uns ermutigst und auch Mut gibst, da, wo wir vielleicht jetzt merken, konkrete Schritte zu gehen auf jemanden zu oder ein Gebet zu sprechen, dass du uns da nicht loslässt, sondern dass du ja, uns da ermutigst. Ich danke dir, Jesus, dass wir mit dir gemeinsam unterwegs sind. Amen.